Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Liane Bethnartz. Sie ist Publizistin und Juristin. Frau Bethnartz, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Und die Hörer ebenfalls.
Frau Bethnartz, wir haben heute eine neue Situation. Deswegen waren Sie auch gerade am Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu hören, weil ich habe vergessen, hier den Schalter umzulegen, dass man Sie auch in Hamburg hören kann. Denn wegen der Corona-Krise sind Sie in Hamburg geblieben. Jetzt hören wir Sie aber laut und deutlich. Und wie haben Sie es sich denn jetzt gerade eigentlich zurechtgemacht für die kommende Stunde?
Ja, ich habe das große Glück, dass ich in meiner Wohnung ein eigenes Arbeitszimmer habe und hier auch sonst meine journalistischen Texte schreibe. Und hier sitze ich jetzt auch an meinem Schreibtisch und spreche mit Ihnen die nächste Stunde.
Wunderbar. Wir wollen in der kommenden Stunde diesen Tag sortieren, ein Stück weit auch die Woche. Und da wollen wir zuallererst nach Niedersachsen schauen. Dort sind jetzt in diesen Minuten 47 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern aus Athen nach Niedersachsen gekommen im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion für minderjährige Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. 47, ist das eine Zahl, für die sich Deutschland auf die Schulter klopfen kann?
Vordergründig nicht. Allerdings muss man die Genese sehen, wie es dazu gekommen ist, warum es jetzt nur 50 Kinder sind und nicht mehr. Das hat sehr viel mit der Corona-Krise zu tun. Mitte März war eigentlich noch durch eine Initiative des Bundesinnenministers Horst Seehofer angedacht, dass insgesamt 10 europäische, also EU-Staaten, 1600 Kinder und Jugendliche hier in die EU von den griechischen Inseln holen.
Also in dem Rahmen für Sie eine Zahl, für die man sich auf die Schulter klopfen muss. Das ist ja eigentlich eine relativ niedrige Zahl, 47.
Ja, man sollte sich natürlich nicht auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, man muss den großen Kontext sehen. Das ist übrigens aktuell in der Zeit sehr gut beschrieben. Also es gab eben diese Einigung, dass man insgesamt 1600 Kinder und Jugendliche nach Europa holt. Dann kam die Corona-Krise. Darauf haben sich dann bis auf Deutschland und Luxemburg erstmal die anderen 8 Staaten aus dieser Abmachung zurückgezogen. Und jetzt hat dann eben Herr Seehofer sich darum bemüht, dass man doch zumindest, um auch ein Zeichen zu setzen, dass also dieser Plan nicht komplett auf Eis gelegt wird, eben jetzt diese 47 zunächst mal nach Deutschland geholt. Klar, das ist objektiv wenig und ich hätte mir auch mehr gewünscht, aber es ist zumindest mal ein erster Schritt, jetzt nicht wie die anderen Länder diesen Plan komplett zu verschieben oder gar ganz abzusagen.
Unser Korrespondent in Niedersachsen, Alexander Budde, der hat die Ankunft dieser 47 Kinder beobachtet. Auch er ist jetzt bei uns. Herr Budde, Sie sind jetzt da. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter?
Ja, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, die zeigen eine Maschine einer griechischen Fluggesellschaft auf dem Rollfeld des Flughafens Hannover-Langenhagen. Die Kinder steigen da jetzt langsam aus. Zelte wurden errichtet auf diesem Vorfeldgelände, weil wir sind ja in Corona-Zeiten. Die Kinder werden da jetzt erstmal begrüßt, womöglich auch kurz untersucht. Und dann soll es in Bussen weitergehen in den Landkreis Osnabrück. Dort hat die Jugendhilfe eine Einrichtung gefunden und ein Team zusammengestellt, das die Kinder dort betreuen wird. Der genaue Ort dieser Einrichtung wird uns nicht genannt, zum Schutz der Kinder. Irgendwo auch verständlich, denke ich. Und dort sollen die Kinder jetzt erstmal diese vorgeschriebene Quarantäne von 14 Tagen überdauern. Und natürlich werden sie dort betreut von Pädagogen, von erfahrenen Ärzten und Psychologen sicherlich auch. Aber sie sollen einfach auch erstmal so etwas wie einen ganz normalen Alltag dort wieder erleben können, was für die meisten sicherlich ziemlich fremd geworden ist.
Wenn Sie sagen Schutz der Kinder, Schutz vor wem? Was hat das denn für Diskussionen ausgelöst?
Nein, es geht einfach darum, dass das mediale Interesse natürlich riesig groß ist und wie gerade schon Frau Bethnartz auch angedeutet hat, die Corona-Krise macht alles nochmal viel schwieriger. Viele haben meines Erachtens die Viruspandemie jetzt auch benutzt, um da nochmal sich sozusagen einen schlanken Fuß zu machen. Aber es geht wirklich eigentlich nur um den Schutz der Kinder vor den neugierigen Objektiven und Mikrofonen der Medien.
Jetzt gehen die 14 Tage in Quarantäne. Was passiert dann? Die sollen ja tatsächlich auch weiter verteilt werden, diese Kinder.
Ja, genau. Also es werden Verwandte gesucht, dieser Kinder, in 3 Ländern, in Deutschland, auch in Niedersachsen. in Belgien und in Frankreich. Diese Verwandten, die werden sicherlich jetzt als erstes angesprochen. Und nicht alle Kinder haben ihre Eltern tatsächlich auch verloren oder alle ihre Eltern verloren. Sie waren halt unbegleitet in diesen Lagern auf den drei griechischen Inseln Lesbos, Kos und Samos. Einige haben aber tatsächlich ihre Eltern verloren während ihrer Flucht-Odyssee oder im Krieg. Die Kinder kommen aus Kriegsgebieten, Eritrea, Afghanistan, Syrien. Und es ist jetzt ein sehr großes Netzwerk angelaufen, das diese Kinder jetzt dann weiterverteilt sozusagen und weiter betreut. Und wie das abläuft, das hat uns Dirk Schröder erzählt. Er ist ein erfahrener Familientherapeut, Sozialwissenschaftler und er arbeitet als Abteilungsleiter im niedersächsischen Sozialministerium. Er weiß seit einigen Tagen, dass die Kinder kommen sollen und hat jetzt über die Ostertage das alles organisiert. Und er sagt, dass die Kinder nicht direkt an Pflegefamilien vermittelt werden, sondern...
Das Landesjugendamt hat bei uns gerade alle Kommunen abtelefoniert, die sich als sicherer Hafen deklariert haben. Das war für uns so ein erster Hinweis, okay, die sind bereit, diese Kinder und Jugendlichen noch aufzunehmen. Der Kontakt ist hergestellt. Jetzt überlegen sich diese Kommunen und Landkreise gerade, wie viele Kinder sie aufnehmen möchten und dann wird entsprechend vermittelt.
Ja, also über die Seebrücke, dieses Netzwerk, haben sich ja 150 Städte und Gemeinden zur Aufnahme bereit erklärt. Die werden jetzt angesprochen mit ihren Hilfesystemen vor Ort. Das sind ja erfahrene Leute, auch in der Flüchtlingshilfe erfahrene Leute der Jugendhilfe. Und mehrere Bundesländer haben ja eine Aufnahme signalisiert. Also diese Kinder werden nicht alle in Niedersachsen bleiben.
Eindrücke sind das von Alexander Budde in Niedersachsen, wo heute 47 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern in Hannover angekommen sind. Vielen Dank. In dieser Woche haben wir erlebt, dass auch die Bundeskanzlerin von, ich nenne es mal vorsichtig, leichten positiven Signalen spricht, aber natürlich weiterhin vorsichtig ist, was die nächsten Tage und Wochen angeht, obwohl es ab der kommenden Woche ja, je nachdem in welchem Bundesland man lebt, gewisse Erleichterungen geben wird. Das hier ist die Kanzlerin Mitte der Woche.
Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut uns heute noch einmal gesagt. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, in eine gute Richtung entwickelt. Aber wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen.
Frau Bettnartz, die Kanzlerin kriegt gerade viel Lob für ihr Krisenmanagement. Zu Recht?
Ja, ich finde schon zu Recht. Denn sie macht deutlich, dass die Lage ernst ist, aber sie untermauert es eben auch mit Fakten. Sie nimmt also die Bevölkerung mit. Dazu trägt auch bei, dass sie ja wirklich auch in sehr regelmäßigen, auch kurzen Abständen immer wieder ein Update liefert, dass sie besonnen spricht, also anders als manche Staatschefs oder Regierungschefs von anderen Ländern sich keiner Kriegsrhetorik bedient, zugleich auch deutlich macht, dass es eben diese nicht um der Einschränkung selbst gibt, sondern das formuliert also klar ihr Ziel. Es geht darum, die Menschen zu schützen. Gleichzeitig behält sie aber eben auch im Auge, dass natürlich dieser Shutdown sukzessive gelockert werden muss. Und damit erreicht sie wirklich auch Zustimmungswerte. Rund 90% der Bevölkerung ist mit dem Maßnahmen der Bundesrepublik zufrieden. Wenn Sie die Fachpresse lesen, wo sich viele Kommunikationsberater äußern in dem Bereich, wo also auch die Rede davon wirklich ist, Leadership, Krisenkommunikation zum Beispiel lernen von Angela Merkel, macht sie viel richtig. Man muss aber auch dazu sagen, sie hat offenbar aus alten Fehlern gelernt und man kann in der aktuellen Zeit lesen, einem Artikel von Mariam Lau, dass es wohl so war, dass Helge Braun, der Kanzleramtschef und AKK sie aber erst dazu gedrängt haben, diesmal tatsächlich so zu agieren, wie sie das aktuell tut.
Alte Fehler, was meinen Sie mit den alten Fehlern? Reden Sie von, ich nenne es jetzt mal die letzte wirklich große Krise, das ist die Situation seit 2015, die Situation um Flüchtlinge?
Genau, das war die Situation um Flüchtlinge, wo sie eben diesen Begriff in die Welt gesetzt hat, wir schaffen das, der auch grundsätzlich richtig war. Also ich habe diese Politik grundsätzlich auch befürwortet. Aber das Problem war eben, sie hat die ganze Zeit durch diese Krise hindurch, jedenfalls vor allem auch in den ersten Monaten, sie hat eben nicht erklärt, wie es geschafft werden soll. Und sie hat sich dann zweimal im Grunde Fragen von Anne Will gestellt, im Oktober 2015 und im Ende Februar 2016. Das war letztlich kein besonders kluger Zug. Das wirkte dann doch zu weit entfernt. Und jetzt hat sie ja schon ganz zu Beginn in dieser Krise, noch vor der Anordnung dieser sehr harschen Maßnahmen, jetzt hat sie am 18. März schon diesen selber eben eine, was er sonst nur sozusagen im Dezember macht, aber wirklich eine Ansprache eben auch gemacht an die Bevölkerung und da schon auch gemahnt, dass es eine sehr ernste Situation ist. Und damit hat sie so den Weg gesetzt, dass sie jetzt doch einen ganz anderen Zuspruch und ein ganz anderes Vertrauen liest als damals noch in der Flüchtlingskrise.
Wobei man vielleicht ein Stück weit unterscheiden muss, natürlich die Flüchtlingskrise, das ist, war und ist ein hochemotionales Thema, bei der Fakten oft ja kaum eine Rolle gespielt haben. Jetzt hier bei Corona sehen wir ja Konsequenzen, die für alle sichtbar sind, egal wo man herkommt.
Das ist richtig. Also erstens ist es eine wirklich weltweite Krise und es ist kein Thema, was sich als Spaltthema eignet, auf das dann Populisten wirklich aufspringen können, denn selbst unter den Populisten ist ja eigentlich, wird ja so denn die Gefahr als solche durch das Coronavirus schon anerkannt, dann streitet man sich vielleicht über das, über die Art und Weise der Maßnahmen, aber dass man eben so insgesamt wie damals auf diesen Merkel-muss-Wegzug aufspringt und alles für falsch hält, was sie macht, das passiert aktuell nicht. Das liegt eben an der Lage. Insofern, das stimmt schon, hat sie es auch einfacher. Aber dennoch macht sie eben sehr viel richtig im Moment.
Die Union hat eine politisch erfolgreiche Woche hinter sich. CDU und CSU kommen im ARD-Deutschland-Trend jetzt auf 38%, falls am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Oppositionsparteien haben es alle schwer in den Corona-Zeiten, aber vor allem die AfD hat es schwer. Sie ist laut Deutschlandtrend momentan bei 9%, zum ersten Mal seit langer Zeit, dass sie einstellig ist. Liane Bethnertz ist bei uns. Frau Bethnertz, Sie sind als Publizistin ja vor allem mit der AfD und mit rechtsnationalen, rechtsextremen Netzwerken rund um die Partei beschäftigt. Ist die Corona-Krise die falsche Krise für die AfD?
Ja, die Corona-Krise ist definitiv die falsche Krise für die AfD, weil es eben kein Thema ist, was ich vorhin schon sagte, das sich wirklich dazu eignet, zu spalten. Es ist kein Thema, bei dem man wieder versuchen kann, die Schuld auf Flüchtlinge und Migranten zu schieben. Und es ist eben eine sehr reale Gefahr, die man auch nicht leugnen kann. Und das unterscheidet die jetzige Krise eben von diesen typischen rechten, absurden Phantasmen wie dem Bevölkerungsaustausch oder der Islamisierung, die sie an die Wand malen und versuchen, Ängste zu schüren. Jetzt haben wir eine sehr reale Gefahr und da versucht eben gerade die Exekutive, also Frau Merkel, versucht eben nicht Ängste zu schüren, sondern beschreibt sehr realistisch die Lage, wie sie ist, macht, das war ja gerade unser Thema, ein gutes Krisenmanagement. Und deswegen glaube ich persönlich auch, dass dieses AfD-Mantra, das sie Jahre getragen hat, dieses Merkel muss weg, und auch rechte Mantra, ich glaube, das ist im Moment ziemlich nachhaltig zerbrochen. Und ich glaube, das wird auch nach Abflachen der Krise, wird es nicht mehr so leicht für die AfD werden, pauschal Stimmung gegen Frau Merkel als Hauptfeindbild zu machen.
Glauben Sie tatsächlich, dass danach alles vergessen ist, dass dann die Alltagssorgen der Menschen oder die großen Sorgen, die großen Probleme und auch die große Polarisierung dann in den Hintergrund geraten können? Also mein Eindruck ist eher, wenn das hier alles einmal vorbei sein wird, dann werden wir zu einem Großteil die alten Kämpfe weiter austragen.
Ja, ja und nein. Also ich glaube natürlich nicht, dass danach alles vorbei sein wird. Aber man sieht natürlich schon, dass die AfD im Moment bei 9% liegt. Das ist schon wirklich ein deutlicher Abschwung und zeigt, dass also zumindest noch ein Teil der Leute, die sich hin zur AfD orientiert hatten, jetzt sieht, vielleicht auch wieder sieht, wie seriöse Politik letztlich funktioniert und dass man sie auch anerkennen kann. Nichtsdestotrotz wird es natürlich so sein. Also je nachdem, wie sich die Arbeitslosigkeit entwickelt, wie sich die Wirtschaftskrise entwickelt, entwickelt. Sowas ist natürlich immer was, worauf auch Populisten aufsetzen können. Viele der AfD-Anhänger sind auch schon so weit verführt, dass sie sich sozusagen nicht mehr irgendwie großartig erreichen lassen. Klar, das wird bleiben, aber dennoch glaube ich, dass eben dieses Hauptfeindbild Angela Merkel als die angeblich unfähige Frau, die sehr viel falsch macht, das glaube ich, wird sich so nicht halten können. Man sieht ja auch, dass die Union sehr, sehr profitiert. Das wäre ganz interessant auch mal zu sehen, die Wählerwanderung jetzt in den Umfragen weg von der AfD hin zur Union. Insofern glaube ich, dass es schon einen nachhaltigen Effekt haben wird, aber damit ist das Thema Populismus natürlich nicht erledigt.
Der Verfassungsschutz warnt ja auch tatsächlich vor einer Instrumentalisierung der Corona-Krise durch Rechtsextreme. Der Präsident des Verfassungsschutzes, der hat in der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, die Pandemie wird auch zum Anlass genommen, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, um Migranten als Überträger des Virus zu brandmarken. Die Bundesregierung selbst warnt ja auch vor steigendem Antisemitismus im Rahmen der Corona-Krise. Ist denn eine Partei wie die AfD, die ja eigentlich sehr stark in den sozialen Medien verortet ist, jetzt vielleicht gerade nicht radikal genug für diesen verschwörungstheoretischen Teil ihrer Anhängerschaft?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich würde diese Frage bejahen. Also man sieht das, der Kommunikationsberater Johannes Hilje hat gerade eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass also der Zuspruch in den sozialen Medien zu Postings der AfD sehr zurückgegangen ist. Also gerade Corona eignet sich eben nicht als Aufputscher-Thema, mit dem man auf Like-Fang geht. Und was die Verschwörungstheorien angeht, ja, die sind auch in einem Teil der AfD, auch durchaus der Mandatsträger und Funktionäre verbreitet, aber eher in einem geringen Teil. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht. Die hatten untersucht und festgestellt, dass also im Moment gibt es so eine Art Abkopplung von den rechten Bloggern, die jetzt vielfach sehr auf Verschwörungstheorien setzen, während es die AfD-Führungsspitze eigentlich nicht tut. Das heißt, dadurch ist dieser Kanal im Moment auch gestört, gekappt. Das heißt, darüber kann die AfD im Moment auch nicht so sehr ihre Leute erreichen. Und die AfD steht natürlich jetzt vor der Schwierigkeit, dass sie ja einerseits versuchen will, bürgerliche Schichten für sich zu gewinnen. Ich hoffe, dass es nicht funktioniert, aber die kann sie natürlich nicht mit Verschwörungstheorien fluten. Aber umgekehrt, wenn sie dieses rechte Klientel bei Laune halten will, dann muss sie natürlich schon sehr radikale Töne anschlagen. Und im Moment eiert man herum. Man hat jetzt gerade Herrn Höcke ermahnt, weil er davon sprach, man müsse eben Kritiker seines Kurses in der Partei langfristig O-Ton ausschwitzen. Es gab aber nur eine Ermahnung und keine formelle Ordnungsmaßnahme. Gleichzeitig hat jetzt der Bundesvorstand aber auch beschlossen, sozusagen der Flügel löst sich jetzt auf, aber dennoch eben will man Höcke bei der Stange halten, beschwört die Einheit der Partei, da gibt es also keine Abgrenzung und das, obwohl er vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft ist. Das Einzige, was jetzt passiert ist, dass der Bundesvorstand verlangt von Andreas Kalbitz, also dem zweiten starken Mann des rechten Flügels neben Höcke, dass er jetzt seine Kontakte zur Heimattreuen Jugend aufdecken soll, heimatdeutschen Jugend, weil er da gab es offensichtlich Verbindungen. Das hatten verschiedene Medien recherchiert. So das verlangt man jetzt von ihm, offenbar unter dem Druck des Verfassungsschutzes, aber das ist viel mehr ist im Moment nicht passiert.
Wenn wir die Woche ein Stück weit sortieren wollen, dann müssen wir natürlich auf den Punkt zu sprechen kommen, dass wir jetzt sehen können, dass es je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, langsam wieder einfacher wird, dass wir versuchen, zur Normalität zurückzukommen. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der hat sich in dieser Woche so ausgedrückt.
Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag. Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.
Beherrschbarer, das ist natürlich auch interpretierbar, Frau Bethnerz. Und die Frage ist vor allem, es war relativ leicht, eine ganze Gesellschaft einzuschließen, das Leben herunterzufahren. Es zeigt sich aber jetzt schon in den letzten Tagen, wie schwer es ist, alles wieder hochzufahren und dabei gerecht zu sein. Was ist Ihr Eindruck?
Also mein Eindruck ist, dass man schon versucht, sich heranzutasten und auch eben unter Zuhilfenahme von Stimmen der Wissenschaft, der Leopoldina, aber auch von Virologen, sehr maßvoll zu überlegen, welche Maßnahmen kann man lockern und welche nicht. Und alles das basierend natürlich auf zwei sehr wichtigen Zahlen. Zum einen ist eben diese Reproduktionsrate, also gemeint ist, wie viele andere Menschen steckt ein Infizierter an. Die ist jetzt unter 1 gefallen auf 0,7. Und 1 ist so eine Art ganz zentrale Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und die Verdopplungsrate der Infektion ist auch gesunken von 2 Tagen am Anfang jetzt auf 17,6 Tage. Und damit stellt sich jetzt die Frage, was kann man machen? Und erscheinen manche Maßnahmen vielleicht auf den ersten Blick willkürlich, also beispielsweise diese Grenze von 800 Quadratmetern für Geschäfte. Ab dieser Grenze darf man eben nicht öffnen und alle unter 800 Meter oder bis dahin dürfen öffnen. Das kann man jetzt als vielleicht ungerecht empfinden. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, was ist jetzt gerecht? Also, und ich glaube, das ist ja so angekündigt worden, man macht das jetzt 2 Wochen, dann schaut man mal, wie es weitergeht. Was daran vielleicht nicht so ganz einleuchtet, natürlich ist es in großen Kaufhäusern leichter eigentlich, die allein schon aufgrund der Fläche, dass die Leute möglichst viel Abstand halten. Aber die Hauptsorge der Bundesregierung ist natürlich, dass sich die Innenstädte jetzt dann möglicherweise wieder schnell füllen könnten. Und so kann man jetzt eigentlich bei einzelnen Lockeren diskutieren, ja, nein. Und es gibt ja auch Unterschiede. Also Sachsen zum Beispiel erlaubt Gottesdienst wieder ab Montag.
Mit 15 Leuten, glaube ich. In anderen Bundesländern ist es nicht erlaubt. Sachsen will auch eine Maskenpflicht oder hat eine Maskenpflicht. Andere Länder haben das nicht. Aber weil Sie gerade auf die Leopoldina zu sprechen gekommen sind, es gibt ja da aber auch sehr viel Kritik an diesen Entscheidungen. Wenn man sich eben mal die Leopoldina anschaut, diese Expertengruppe, das sind fast nur Männer. Es gibt zum Beispiel dann eben viele Menschen, die sagen, naja, das sind halt dann wieder die Menschen, die am ehesten raus können, während sich die Frauen, die Mütter weiterhin um die Kinder kümmern müssen, die immer noch nicht in ihre Kitas dürfen. Die Frage ist also, diese Entscheidungen, die da getroffen werden, wer trifft die eigentlich und können die tatsächlich für eine gesamte Gesellschaft sprechen?
Na gut, das ist natürlich immer das Problem bei Expertengremien. Das sind natürlich keine demokratisch gewählten Kräfte, die unterliegen auch keinen Quotierungen, sei es jetzt zum Beispiel, was Diversity angeht oder eben auch Frauenquoten. Ich würde allerdings jetzt niemandem absprechen, nur weil er jetzt nicht einer bestimmten Gruppe selber zugehört, dass er deshalb nicht in der Lage ist, die Sorge und Nöte zu verstehen. Das sind ja auch sicherlich auch Väter mit dabei.
Aber das sind andere Lebensrealitäten oft.
Ja, ist das wirklich so? Also wenn jetzt Männer in diesen Runden sind, die ja wahrscheinlich vielfach auch Kinder haben und auch wissen, wie das zu Hause abläuft. Also ich warne so ein bisschen davor, dass man jetzt zu sehr auf diese Besetzung dieser Gremien nach solchen Kriterien achtet. Ich würde da eher die Fachkompetenz an erste Stelle rücken. Aber natürlich kann und soll man alles, was auch in diesen Expertengremien entschieden wird, natürlich hinterfragen. All das ist Teil des Diskurses, ist auch wichtig. Man soll auch die Maßnahmen hinterfragen. Das findet jetzt ja auch statt. Diese Debatte ist sicherlich auch wichtig, eben damit auch ein bisschen Druck vom Kessel genommen wird. Gerade weil ja auch jetzt Teile der Bevölkerung weitergehende Lockerungen erwarten. Aber insgesamt muss man natürlich schon sagen, es ist eine neue herausfordernde Situation und jetzt zu erwarten, dass jetzt alles, was beschlossen und gemacht wird, sich im Nachhinein als die richtige, perfekte Lösung erweist, das glaube ich, kann man im Moment nicht ernsthaft verlangen.
Wenn wir nochmal schauen, wie das Krisenmanagement international aussieht in Bezug auf Corona, dann kommen wir auch an diesem Wochenende nicht am US-Präsidenten vorbei. Der US-Präsident Donald Trump, die USA sind das Land mit den höchsten nachgewiesenen Corona-Infektionen, mehr als 700.000. In mehr als 40 von 50 US-Bundesstaaten gibt es Ausgangsbeschränkungen. Und Donald Trump sagt jetzt, in einigen Staaten, die von der Konkurrenz politisch betreut werden, befreit Michigan, befreit Virginia. Das heißt, er unterstützt diejenigen Menschen, die sich offen gegen diese Ausgangsbeschränkungen einsetzen. Ist das noch ganz normale Redefreiheit oder ist das schon fahrlässig?
Ja, aus meiner Sicht ist das fahrlässig, vor allem ist es erratisch, denn er hat vor wenigen Tagen ja noch angekündigt, dass er die Entscheidung über die Lockerung der Maßnahmen den Gouverneuren der Bundesstaaten überlässt und auch Verständnis dafür habe, wenn in besonders betroffenen Staaten das Ganze länger dauern könnte. Und ich wundere mich doch jetzt sehr, dass er jetzt plötzlich derart draufhaut. Übrigens sind es ausschließlich demokratische Staaten oder demokratisch regierte Staaten, die er damit ins Visier nimmt und wo man den Eindruck hat, er versucht mal wieder letztlich sich selbst und seinen kommenden Wahlkampf in den Vordergrund zu rücken.
Wir wollen unseren US-Korrespondenten Thilo Kössler mal noch dazu holen. Herr Kössler, Sie beobachten Donald Trump ja nun schon seit Jahren. Gibt es eine Absicht hinter dieser, ich nenne es mal Doppelstrategie, weil offiziell ist er ja immer noch dabei, auch zu sagen, dass was die USA da tun mit den Ausgangsbeschränkungen wichtig ist?
Ja, ich glaube schon, dass da eine Absicht dahinter steckt und eine Methode. Einerseits hat er den Gouverneuren, Frau Bettnarz hat es gesagt, die Verantwortung für das Management eines wie immer gearteten Öffnungsprozesses in die Schuhe geschoben. Andererseits erhöht er jetzt via Twitter den Druck mit Blick auf eine Lockerung dieser Schutzmaßnahmen. Damit baut er eine politische Zwickmühle auf für die Gouverneure. Entweder sie lockern und setzen sich der Gefahr aus, dass die Infektionszahlen wieder steigen, dann kann er sie dafür verantwortlich machen. Oder sie weigern sich, dann stellt er sie als rücksichtslose Politiker da, die ihre Bürger unzumutbaren Härten aussetzen. Donald Trump hat auf diese Weise auf jeden Fall die Schuldigen schon gefunden. Er hat Sündenböcke, das sind so oder so die Gouverneure. Er schafft Dilemmata, die ihn auf jeden Fall aus dem Schussfeld bringen. Das ist eine politische Methode, die Donald Trump immer wieder systematisch anwendet. Das haben wir auch ablesen können. Dieselbe Machart, als es um die Frage der Unterstützung durch die Washingtoner Administration ging. Wer beantragt hatte Hilfen, der wurde maßlos genannt. Und wer sie nicht beantragt hatte, der wurde untätig genannt. Das heißt, er schafft immer wieder toxische Widersprüche, die immer zu Lasten seiner politischen Gegner gehen, nie zu seinen eigenen Lasten. Und der Effekt ist klar. Er treibt damit den Keil zwischen demokratisch und republikanisch regierten Staaten immer tiefer. Er forciert die politische Spaltung des Landes und erscheint, da gebe ich Frau Bettnarz völlig recht, eher den Wahlkampf im Blick zu haben als die Bekämpfung der Corona-Krise. Das kann man unverantwortlich nennen.
Und Frau Bittnerz, vielleicht um den Punkt nochmal aufzugreifen, das ist ja in dem Sinne auch nochmal eine besondere Situation, weil diese Demonstrationen ja zum Teil waren da Menschen da, die mit Waffen demonstriert haben. Trump hat ja auch gesagt, wir müssen das Recht auf Waffen hier mit verteidigen. Und das Problem ist ja oft, dass gerade in den USA nach Jahrzehnten vom Einfluss der Waffenlobby viele Menschen mit vielen Waffen tatsächlich glauben, dass die Regierung irgendwann kommt, um ihre Freiheiten einzuschränken. Und genau das passiert ja jetzt auch in einem bestimmten Ausmaß.
Genau, und um an das Gesagte gerade anzuknüpfen, auch das macht er eben aus meiner Sicht eben auch aus rein taktischen Zwecken, denn gerade die Waffenbesitzer und auch deren Lobbyorganisation, die National Rifle Association, das ist Kernwählerschaft von Trump und die bedient er natürlich auch damit. Und wenn er sich jetzt speziell auch, wenn er den Gouverneur von Michigan damit auch mittelbar attackiert, das ist natürlich auch einer dieser Rust Belt-Staaten, wo er auch massiv an Stimmen in seinem eigenen letzten Wahlkampf gewonnen hat. Das kommt natürlich auch noch mit hinzu. Ich frage mich, kann man das schon sehen? Also in seiner Wählerbasis, gibt es Leute, die skeptisch werden? Oder ist es so, dass seine Anhänger ihm nach wie vor bedingungslos folgen und auch diese Art der spaltenden Politik selbst in so schlimmen Zeiten für gut heißen?
Das ist eine gute Frage, Frau Bettnarz. Ich glaube, dass der harte Kern der Trump-Leute bedingungslos zu ihm hält. Das hat man jetzt gesehen bei diesen Demonstrationen, die Sie genannt haben in Michigan. Der Gouverneur von Washington State, Jay Inslee, hat gewarnt, diese verwirrten Aufrufe, wie er sagte, des Präsidenten und dessen Rufe nach Befreiung von Bundesstaaten könnten zu Gewalt führen. Der Präsident stachle zum Aufstand an und er verbreite Lügen. Diese Leute sind natürlich alle aufgetreten mit den einschlägigen MAGA-Cappies, Make America Great Again, und haben sich eindeutig als Trump-Sympathisanten geoutet. Diese Demonstrationen wurden initiiert und veranstaltet von ausgewiesenen Trump-Unterstützern und Trump-Spendern. Das sah alles nach einer organisierten Aktion aus. Wie sehen die Zahlen aus? Das Forschungsinstitut Pew hat jetzt neue Zahlen vorgelegt, die sagen, dass 65% der Amerikaner sagen, Trump hat zu spät auf die Corona-Bedrohung reagiert. 66% sagen, wir haben Sorge, dass die Bundesstaaten die Schutzmaßnahmen zu früh aufheben könnten. Daraus könnte man jetzt schließen, dass sich das Pendel in die andere Richtung bewegt, in eine Trump-kritische Bewegung hineinmanövriert. Aber ich sage Vorsicht bei Umfragen. Wir wissen immer nicht, wie hoch war der Anteil der städtischen Bevölkerung, die traditionell kritischer gegenüber Donald Trump eingestellt ist. Wie hoch war der Anteil der ländlichen Bevölkerung, die traditionell Donald Trump zugewandt sind. Also ich bin immer bei Umfragen, bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Aber ich glaube, insgesamt hat Donald Trump für sein Krisenmanagement jetzt schlechtere Noten bekommen, als es vor dieser Krise war.
Einschätzungen von unserem US-Korrespondenten Thilo Kössler. Vielen Dank. Bei uns ist nach wie vor die Publizistin und Juristin Liane Bethnartz. Und Frau Bethnartz, wir hatten Sie jetzt eine Stunde am Telefon. Beim nächsten Mal hoffentlich dann wieder hier vor Ort.
Das hoffe ich auch.